Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon herzlich willkommen und im Programm die Frauenquote für Vorstände kommt wohl. Die Union gibt ihren Widerstand dagegen auf, nicht zur Gänze, aber eine gemeinsame Fraktionsarbeitsgruppe mit der SPD hat sich pro Quote geeinigt, was über den Verhandlungsstand im Koalitionsvertrag hinausgeht. Ist es eine Verständigung, die im Schlagschatten der Corona-Krise zustande kam oder im Gegenteil wegen der Krise? Janina Kugel, die selber Vorständin bei Siemens war, hat folgende Theorie.
Ich glaube, es gibt immer mal wieder Menschen, die haben ein gutes politisches Geschick und Gespür auch dafür, wann gesellschaftlicher Wandel wirklich Not tut und wann sie auch in Erklärungsnöte kämen, um zu erklären, nach all dem, was jetzt insbesondere überproportional viele Frauen betroffen hat in diesem Corona-Jahr, dann nochmal zu sagen, das interessiert uns nicht.
Eine Frauenquote für Vorstände, getrieben vielleicht sogar durch die Corona-Krise, gleich mehr dazu. Die Pandemie ansonsten hartnäckiger als erhofft. Voraussichtlich werden sich Bund und Länder am Mittwoch auf einen längeren Teil-Lockdown verständigen und auf längere Kontaktbeschränkungen. Mit allen erheblichen Begleitumständen fürs Leben, für die Wirtschaft und für die Lage der öffentlichen Finanzen. Theo Gers fasst zusammen.
Der Lockdown dauert länger, er wird härter, dafür aber auch flexibler, auch wenn wegen der Details noch die Telefondrähte glühen. Jeder spricht mit jedem in diesen Tagen vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen.
Wir wissen alle, die Zahlen der Neuinfektionen sind nach wie vor viel zu hoch. Wir haben es geschafft, das exponentielle Wachstum abzubremsen, aber auf einem deutlich zu hohen Niveau. Diese Zahlen müssen stark sinken,
sagt am Mittag Regierungssprecher Steffen Seibert und liefert die Grundlage Nummer 1 für ein verschärftes Weiter-so wie im November. Es zeichnen sich ab ein Lockdown bis zum 20. Dezember und verschärfte Kontaktbeschränkungen sogar bis 17. Januar. Private Treffen sind auf einen weiteren Hausstand und höchstens 5 Personen begrenzt. Kinder unter 14 zählen dabei nicht mit und es muss auch nicht immer derselbe Hausstand sein. Über Weihnachten gilt diese Beschränkung auf 2 Haushalte nicht. Strittig ist aber noch, ob sich dann weiter nur 5 oder sogar 10 Personen treffen dürfen und ob diese Zwischenregel nur über Weihnachten oder bis nach Neujahr gilt. Wichtig bleibt die Zahl der Neuinfektionen von 50 je 100.000 Einwohner und ob eine Region drüber oder drunter liegt. Das ist nicht nur für Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig wichtig.
Länder, die kein Risikogebiet sind, müssen die Möglichkeit haben, wenn sie sichtbar unter 50 kommen und auch stabil, dass sie dann schon Lockerungen machen können. Und wir brauchen zusätzliche Maßnahmen für Hotspots, denn wir haben ja schon Regionen, alleine 24 Kreise, die mehr als eine Inzidenz von 250 haben.
In jedem Fall trifft das alles die Wirtschaft, denn alle Einrichtungen, die Anfang November wieder schließen mussten, bleiben weiter geschlossen. Auch hier ist der Inzidenzwert 50 das Maß der Dinge. Wird auch eher nach dem 20. Dezember noch verfehlt, verlängert sich der Lockdown in 14 Tagesschritten. Für die Wirtschaft ist die Verlängerung des Lockdowns ein Rückschlag, rechnet Felix Hüfner, Chefvolkswirt der Schweizer Bank UBS, vor.
Ja, wir rechnen bei einem Rückgang des BIP um rund 1,5% gegenüber dem Vorquartal. Auch das ist nicht so stark, so schlimm wie im Frühjahr. Aber ja, es wird ein negatives Quartal geben.
Unternehmen, die geschlossen bleiben, können aber auch im Dezember mit Hilfen rechnen. Das versprach schon am Wochenende Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Deutschlandfunk. Er schränkte allerdings ein.
Ob es 1:1 dasjenige ist, was wir beschlossen haben oder etwas anderes, das werden wir genau diskutieren. Aber es wird so sein, dass wir niemanden im Regen stehen lassen.
Das alles geht ins Geld. Zwar muss Finanzminister Scholz die für dieses Jahr genehmigten Kredite, 218 Milliarden Euro, nicht voll in Anspruch nehmen. Dafür aber wird das nächste Jahr teurer. Die Verlängerung der Wirtschaftshilfen bis Juni kostet allein fast 40 Milliarden Euro. Gesundheitsminister Spahn bekommt für Impfstoffe die Abgabe verbilligter FFP2-Masken oder für Zahlungen an Krankenhäuser rund 10 Milliarden mehr. Dies und vieles andere führt dazu, dass die Neuverschuldung im nächsten Bundeshaushalt kräftig steigt. Bisher plante Olaf Scholz mit 96 Milliarden Euro, nun werden es über 160 Milliarden. Um das zu finanzieren, ist sogar ein neuer Soli im Gespräch, während der alte Soli zum Jahresende für die unteren Steuerzahler wegfällt. Für Christian Dürr, FDP, ein Unding.
Das hört sich ja nichts anderes an als entweder eine Verlängerung des Solis, den wir schon haben. Das wäre wahrscheinlich rechtswidrig. Oder ein zusätzlicher Soli. Und wir brauchen jetzt genau das Gegenteil. Wir brauchen jetzt Entlastung für die privaten Haushalte und für die Unternehmen. Also insofern halte ich von allen Gedankenspielen, einen neuen Soli einzuführen, überhaupt gar nicht.
Dieser Meinung steht die nackte Not der Krankenkassen gegenüber. Sie müssen wegen Corona im kommenden Jahr ein Loch von 16 Milliarden Euro stopfen. Höhere Beiträge sind politisch nicht gewollt, deshalb reifen jetzt die Pläne für eine Steuerfinanzierung eben über einen Gesundheitssoli.
Theo Gers war das. Der Lichtblick am Ende des Pandemietunnels, das ist die Aussicht auf einen, genauer auf mehrere Impfstoffe. Die werden das Virus zwar nicht verschwinden lassen, aber unter Umständen dafür sorgen, dass besonders verletzliche Menschen geschützt werden können, sodass sich das Leben für alle wieder normalisiert. Der Bundesgesundheitsminister hat heute die Hoffnung geäußert, dass es schon im Dezember zu ersten Impfungen kommen könnte. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Die Impfstoffkandidaten, die derzeit am weitesten sind, basieren alle auf einer genbasierten Variante. Die deutschen Unternehmen BioNTech und CureVac sind dabei, sowie Moderna aus den USA. Eine andere Variante basiert auf Vektorimpfstoffen und daran arbeitet auch ein weiteres Unternehmen in Deutschland, etwas stiller als die anderen im Verbund mit mehreren Forschungseinrichtungen. IDT Biologica heißt es, hatte heute den Bundesgesundheitsminister zu Besuch und André Damm als Beobachter.
IDT Biologica aus der Sorbonne gehört zu den drei deutschen Hoffnungsträgern bei der Impfstoffforschung, ist aber deutlich langsamer im Rennen. Erst Ende 2021 dürfte, wenn die klinischen Studien erfolgreich verlaufen, der fertige Impfstoff bereitstehen. Aber auch dieser wird benötigt, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei einem Firmenbesuch. Für ihn sei es wichtig,
dass wir nämlich nicht nur auf eine Technologie und nicht nur ein Unternehmen und ein Forscherteam setzen, sondern bei Impfstoffen man nie wissen kann, ob es möglicherweise noch Rückschläge gibt, ob vielleicht eben einer nicht ins Ziel kommt, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen haben wir uns auf europäischer Ebene, aber auch als Deutschland entschieden, eben mit mehreren Unternehmen und Forscherteams zusammenzuarbeiten.
Das Pharmaunternehmen aus Sachsen-Anhalt genieße weltweit einen guten Ruf, sagte Spahn. Er sei überzeugt davon, dass die IDT-Technologie Vektorimpfstoff erfolgreich sein wird. Das sei auch ein Verdienst des Bundes, so Spahn. Immerhin werde IDT mit Forschungsgeldern in Höhe von knapp 114 Millionen Euro unterstützt. Und auch in die Produktion wird bereits investiert, noch einmal der Bundesgesundheitsminister.
Wir nehmen auch Impfstoffe ab von IDT, schließen jetzt schon einen Vertrag miteinander über mindestens 5 Millionen Impfdosen und geben gleichzeitig, damit dafür auch Produktion aufgebaut werden kann, schon vorab einen Betrag von 30 Millionen Euro, um hier vor Ort zu investieren.
Denn bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus geschieht vieles parallel. Obwohl noch geforscht wird, müssen schon neue Produktionsanlagen gebaut werden. 80 Millionen Euro will IDT investieren, sagte Geschäftsführer Jürgen Betzing.
Wir werden hier auf dieser Freifläche eine zweite Highspeed-Abfüllanlage für Impfstoffe bauen. Die neue Höchstgeschwindigkeitsanlage füllt bis zu 32.000 Injektionsflaschen pro Stunde ab und ist eine der modernsten Anlagen in der Impfstoffherstellung.
Mitte kommenden Jahres soll der erste Corona-Impfstoff in der Sorbonne produziert werden, auf Vorrat. Denn erst Ende 2021 wird wohl das beschleunigte Zulassungsverfahren beginnen können.
André Damm war das. Einen Vektorimpfstoff wie IDT hat auch der schwedisch-britische Konzern AstraZeneca im Rennen. Eine Entwicklungskooperation ist er eingegangen mit der Uni Oxford. Und für diese Impfstoffvariante wurde heute aus London ein Durchbruch gemeldet. Nicht ganz so durchschlagend im Wirksamkeitsversprechen, wie es das von BioNTech und Moderna bereits gegeben hat, die mit dem genbasierten Impfstoffkandidaten, aber wohl einfacher in der Handhabung. Aus London berichtet Thomas Spickhofen.
Von den nur 70% Effektivität lässt sich Andrew Pollard nicht irritieren, auch wenn die Konkurrenten von Pfizer und Moderna bis zu 95% Effektivität für ihre Impfstoffe registrieren. Vor wenigen Wochen noch wären wir alle sehr glücklich damit gewesen, sagt der Chef des Forschungsteams in Oxford. Und unser Impfstoff hat eine ganze Reihe anderer Vorteile. Selbst die 70% sind besser als die Grippeimpfungen in den meisten Jahren. Und unseren Impfstoff kann man leicht verteilen, weil er zu normalen Kühlschrankbedingungen gelagert und transportiert werden kann. So kriegen wir ihn in jeden Winkel der Welt. Schon jetzt wird er weltweit in 10 verschiedenen Anlagen hergestellt, damit das passieren kann. Lagern und transportieren lässt sich der Impfstoff aus Oxford den Forschern zufolge bei 2 bis 8 Grad Celsius. Damit können wir die normalen Wege für die Verteilung von Impfstoffen nutzen, sagt Pollard, und das macht es natürlich leichter, um überall in der Welt hinzukommen.
To get to all corners of the world, having something that can go through the normal immunization distribution mechanisms in fridge temperatures is going to be much easier.
Und auch der Oxford-Impfstoff komme immerhin auf 90% Effektivität, sagen die Entwickler, wenn man zunächst nur eine halbe Dosis verabreicht und erst einen Monat später eine volle. Der Impfstoff funktioniere bei verschiedenen Altersstufen, einschließlich älterer Patienten, und hinterlasse kaum Nebenwirkungen. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass er die Ausbreitung des Virus bremsen könnte, sagt Oxford-Teamchef Andrew Pollard. Was vielleicht noch interessanter ist und im Moment ein bisschen untergeht, diejenigen, die unsere Behandlungen bekommen, reduzieren asymptomische Infektionen. Wenn das stimmt, dann könnten wir in der Lage sein, das Virus im Zaum zu halten. AstraZeneca ist optimistisch, die Welt schon in kurzer Zeit mit riesigen Mengen seines Impfstoffs beliefern zu können. Wir sind vorbereitet, verspricht Menelas Pangalos, Forschungschef des Unternehmens. Einer der wirklich großen Vorteile dieses Impfstoffs ist, dass er in großen Mengen herstellbar ist. Es ist ein einfacher Impfstoff, um ihn weltweit auszuliefern. Wenn die Zulassungsbehörden zustimmen, können wir mit der Immunisierung im Dezember beginnen. Insgesamt bereitet sich AstraZeneca eigenen Angaben zufolge darauf vor, im kommenden Jahr weltweit 3 Milliarden Dosen seines Impfstoffs auszuliefern. Auf das Produkt aus Oxford setzt auch die EU große Hoffnungen. Sie hat bereits 300 Millionen Dosen geordert. 100 Millionen Dosen hat auch die britische Regierung bestellt. Sie will noch vor Weihnachten mit Impfungen beginnen und hofft, nach Ostern wieder allmählich zur Normalität zurückkehren zu können.
Thomas Spickhoven war das, und Themenwechsel oder nicht ganz. Wenn der Versuch unternommen wird, der Corona-Krise etwas Positives abzugewinnen, dann wird ja schon mal gehofft auf bessere Luft, entstanden dadurch, dass im Lockdown weniger produziert und weniger gereist wird. Ob das stimmt? Genau weiß man das noch nicht, aber immerhin dies gibt es als Erkenntnis. Im Lauf der vergangenen 2 Dekaden hat sich Europas Luft deutlich verbessert. Paul Vorreiter.
Es ist die 10. Ausgabe des Luftqualitätsreports der Europäischen Umweltagentur. Und darin befindet sich ein Befund zum Durchatmen.
Die overall trends in air quality over the last 2 decades are positive.
Allgemein entwickeln sich die Werte bei der Luftqualität in den letzten 2 Jahrzehnten positiv. Die Konzentration an Verschmutzung nimmt ab. Die Tage, an denen die Mitgliedstaaten Grenzwertüberschreitungen messen, werden weniger. Und das wirkt sich natürlich positiv auf die Gesundheit der Menschen aus.
Human Health,
sagte der Exekutivdirektor der Europäischen Umweltagentur Hans Bräunings. So starben im Jahr 2018 60.000 Menschen weniger vorzeitig an den Folgen der Feinstaubverschmutzung als noch im Jahr 2009. Im Zusammenhang mit Stickstoffdioxid ist die Anzahl der vorzeitigen Todesfälle innerhalb der letzten 10 Jahre sogar um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Grund dafür sind laut Bericht die steigenden Umwelt- und Klimavorgaben in der EU.
Air quality is improving across the EU, but we can't ignore the downside.
Die Luftqualität verbessert sich überall in der EU, aber wir können die Schattenseiten nicht ignorieren. Die Anzahl an vorzeitigen Todesfällen nimmt zwar ab, sie ist aber trotzdem zu hoch. Und wir wissen, dass die gesellschaftlichen Folgen davon sehr weitreichend sind.
Pollution, we know that the cost of to society is extremely high,
sagte EU-Umweltkommissar Sinkevicius. So hingen etwa 379.000 vorzeitige Todesfälle in den EU-Ländern mit der Belastung durch Feinstaub zusammen. 6 Staaten haben 2018 den EU-Grenzwert dazu überschritten: Bulgarien, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien und Tschechien. Nur 3 EU-Länder, Estland, Finnland und Irland, hielten die strengeren Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Viele vorzeitige Todesfälle hingen zudem mit der Stickoxidverschmutzung oder der Belastung durch bodennahes Ozon zusammen. In der Analyse flossen neben den amtlichen Daten der Messstationen aus den Ländern auch die vorläufigen Daten für dieses Jahr mit ein, ebenso wie unterstützende Modellierungen. Dadurch ließen sich auch Angaben zur Luftreinheit während der Covid-19-Krise machen.
When we look at the COVID-19 situation, it is obvious
Mit Blick auf Covid-19 ist es offensichtlich, dass wir bei NO2, aber auch Feinstaubpartikeln einen maßgeblichen Rückgang der Werte sehen, vor allem in Ballungsgebieten. Hans Bräunings nannte etwa einen Rückgang der Stickstoffbelastung um 70% und mehr im italienischen Mailand oder in Madrid in Spanien. Die Zahlen seien zwar vorübergehend und es könne keine Lösung sein, die Schadstoffe durch Lockdowns zu reduzieren, ergänzte Bräunings, aber es würde deutlich, dass höhere Luftqualitätsstandards und technische Innovation gut für die menschliche Gesundheit seien. Die EU-Kommission sieht sich durch den Bericht bestärkt, in der zweiten Jahreshälfte 2022 einen Aktionsplan vorzulegen, mit dem alle Schadstoffe in Luft, Wasser und Böden langfristig auf Null reduziert werden sollen.
Paul Vorreiter war das. Wie zu Beginn der Sendung erwähnt, eine Arbeitsgruppe aus Parlamentariern der Union und der SPD hat Vorschläge gemacht zur Einführung einer Frauenquote für Vorstände. Für Aufsichtsräte gibt es die ja schon. Aber eine Quote für Vorstände, die ja direkt im operativen Betrieb von Unternehmen sind, nicht nur drauf gucken und kontrollieren, die hätte in der Praxis wohl deutlich mehr Relevanz. Und so kommt es, dass die Kritik daran auch deutlich lauter ist. Katharina Hamburger zum Vorstoß für die Quote und den Gegnern und Gegnerinnen.
Zumindest auf Ebene einer Fraktionsarbeitsgruppe haben sich Union und SPD auf weitere Regelungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in Führungspositionen geeinigt. Lange hat man gerungen. Vor allem in der Union waren die Widerstände in Teilen groß. Die Arbeitsgruppe hat aber nun Folgendes vorgelegt. Einmal sollen die Unternehmen, für die bislang noch keine feste Quote galt, die sich aber eine Zielvorgabe dafür geben sollten, eine Begründung liefern müssen, wenn sie diese Vorgabe bei Null ansetzen. Tun sie dies nicht, soll dies sanktioniert werden. Genauso, wenn ein Unternehmen keine Zielvorgabe ausweist. Zudem soll es Regelungen für Unternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes und für Bundes- und Landesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechts in der Sozialversicherung, wie zum Beispiel Krankenkassen, geben, um dort den Frauenanteil in Führungspositionen zu steigern. Darüber hinaus hat man sich darauf geeinigt, dass es eine Art Quote in Vorständen von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen geben soll. Vorausgesetzt, der Vorstand besteht aus mehr als 3 Mitgliedern. Dann muss eines davon eine Frau sein. In der SPD ist die Freude erst einmal entsprechend groß, hat man sich doch nun durchgesetzt. Denn die Einigung geht über die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinaus. Es sei ein großer Erfolg für die Frauen in Deutschland, sagt die Justizministerin Christine Lambrecht. Auch aus der CSU war in den vergangenen Wochen Druck gekommen, sich bei dem Thema zu einigen. Unter anderem hatte Parteichef Markus Söder sich öffentlich für eine Frauenquote in DAX-Vorständen ausgesprochen. In der CDU gibt es ebenfalls viele, die die Einigung begrüßen. Annette Wittmann-Mautz, Integrationsstaatsministerin und Vorsitzende der Frauenunion, meint, dass der Bund mit Blick auf die Regelung unter anderem im öffentlichen Dienst auf dem Weg zu mehr Frauen an der Spitze mit gutem Beispiel vorangehe. Sie war bereits zuvor eine Unterstützerin der Quote. Andere in der Union haben lange versucht, weitergehende Regelungen, zumindest für Vorstände, zu verhindern. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte sich zunächst dagegen gewehrt, auch mit dem Verweis auf die Belastungen der Wirtschaft durch die Corona-Krise. Mittlerweile sind von Altmaier aber andere Töne zu hören. Nach der Einigung der Koalitionsarbeitsgruppe sagte er im Deutschlandfunk, in den vergangenen Jahren habe man beim Thema Gleichstellung viel erlebt. Trotzdem:
Ich hätte mir, als ich zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag kam, 1994, nicht vorstellen können, dass wir 26 Jahre später immer noch über diese Fragen diskutieren und dass die Gleichstellung in vielen Bereichen immer noch nicht erreicht ist. Und das zeigt, dass es richtig ist, dass wir als Große Koalition jetzt den nächsten gemeinsamen Schritt machen.
So der CDU-Politiker Altmaier. Aber nach wie vor können sich nicht alle in der Union mit den Plänen anfreunden. So sagte Hans Michelbach, stellvertretender Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, in der Saarbrücker Zeitung, es brauche ein Stoppschild, um die freiheitlich-soziale Marktwirtschaft nicht durch noch mehr Überregulierung in Frage zu stellen. Der Christsoziale drohte auch damit, alles dafür zu tun, um diese Vorstandsquote zu verhindern. Auch Jana Schimke, stellvertretende Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, hält die Regelung, auf die sich ihre Parteifreunde und Freundinnen mit der SPD geeinigt haben, für einen falschen Ansatz. Sie sagte im Deutschlandfunk:
Also wir müssen gucken, wo sind die Schwierigkeiten, wo kann man eventuell unterstützen, wie kann man Frauen helfen, beruflich erfolgreich zu sein. Aber wir können doch nicht betriebliche Personalpolitik vorgeben. Wir können doch nicht vorgeben, wie eine Firma erfolgreich zu arbeiten hat.
So die CDU-Politikerin Schimke. Auch aus der Opposition kommt Kritik. Unter anderem, weil die Quote für Vorstände keine feste ist. Denn mehr als eine Frau muss ab 4 Mitgliedern nicht im Vorstand sitzen. Doris Achelwilm, Linken-Politikerin, spricht deshalb von einer Mikroversion der Quote, die zu kurz greife. Es stehe zu befürchten, dass es in der Praxis bestenfalls bei dieser Ein-Frau-Quote bleibe, egal wie groß der Vorstand ist. Janina Kugel, Managerin, Aufsichtsrätin und bis Anfang des Jahres selbst Vorstandsmitglied, begrüßt zwar die Einigung, sagt dem Deutschlandfunk aber auch.
Es ist sicherlich ein Anfang, es ist ein ganz wichtiges Zeichen, es ist ein Signal. Aber wenn Sie die Studien befragen, dann brauchen Sie 30%, um wirklich kulturelle Veränderungen zu haben.
So Kugel, die sich mit anderen prominenten Frauen unter dem Hashtag Ich will für eine Frauenquote in Führungspositionen in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur einsetzt.
Katharina Hamburger war das und Themenwechsel in die USA. In nur noch 2 US-Staaten kann Donald Trump versuchen, sich mit juristischen Winkelzügen im Weißen Haus zu halten. Alles aber, Rechtslage ebenso wie Realität, arbeitet gegen ihn. Arthur Landwehr.
Ein mühsam zusammengeflicktes Frankenstein-Monster, so nennt Richter Matthew Brand die Klage von Donald Trumps Anwälten in Pennsylvania. Dass der Mann Republikaner und Mitglied konservativer Organisationen ist, hat sein Urteil nicht verändert. Nichts als spekulative Vorwürfe, keinerlei Beweise für Wahlbetrug, heißt es in der Begründung. Trump will in Berufung gehen, aber die Optionen werden kleiner, während ein Bundesstaat nach dem anderen das Wahlergebnis für Biden zertifiziert. In Wisconsin hatten seine Anwälte versucht, tausende Briefwahlunterlagen pauschal für ungültig zu erklären. Die Wahlkommission macht nicht mit. Und der Versuch, mit einem Trick Wahlleute zu bekommen, die für ihn stimmen, obwohl die Mehrheit der Stimmen für Joe Biden abgegeben wurde, scheint eine Grenze bei republikanischen Abgeordneten zu überschreiten. Mit republikanischer Mehrheit im jeweiligen Kongress der Bundesstaaten könnte theoretisch die Wahl für gescheitert erklärt werden, sodass die Delegierten vom Kongress selbst ernannt werden. Das wäre quasi ein Putsch. Und da macht bisher niemand mit. Durch Trumps Anwaltsteam geht inzwischen ein Riss. Eine der Anwältinnen, die besonders abstruse Verschwörungstheorien verbreitet, wurde inzwischen kaltgestellt. Was Trump aber mit seinen Manövern zu gelingen scheint, ist bei seinen Anhängern das Vertrauen in die Wahl weiter zu untergraben, die feindliche Opposition zu den Demokraten zu schüren.
Arthur Landwehr. Die allerschlimmsten Befürchtungen aber, dass seine Wahlniederlage dazu führen könnte, dass Donald Trump sein Land ins Chaos stürzt, die scheinen sich zumindest im Moment noch nicht zu bewahrheiten. Immerhin. Bleibt die Pandemie, die die Börsen zwischen Hoffen und Bangen schwanken lässt? Konrad Busen, was wiegt denn zum Wochenstart mehr? Die Hoffnung auf Impfstoffe oder die Sorge wegen eines längeren Lockdowns?
Der deutsche Aktienindex DAX hat heute ganz leicht weiter zulegen können. 0,2% auf im Moment 13.163 Punkte. Und das ist schon bemerkenswert, weil ja die Aussicht auf einen längeren Teil-Lockdown die Wahrscheinlichkeit steigen lässt, dass unsere Wirtschaft in diesem letzten Quartal 2020 nochmal in die Rezession rutscht. Auf der anderen Seite ist da natürlich die Hoffnung auf einen Impfstoff. Und es gibt durchaus auch leise Signale der Hoffnung aus der Wirtschaft. Nicht so sehr von den Dienstleistern, die ja den Teil-Lockdown besonders stark spüren, sondern in den deutschen Industrieunternehmen. Heute gab es vom Market Wirtschaftsforschungsinstitut ein Update vom Einkaufsmanager-Index, die Daten für den Monat November. Da ist vor allem der Index fürs verarbeitende Gewerbe deutlich gestiegen, deutlich über 50, was ja auf Wachstum hinweist. Morgen kommt der IFO-Index raus, der ist so ähnlich strukturiert und auch aussagekräftig. Also die Daten heute, die lassen auch ein bisschen hoffen auf den IFO-Index.
Und die Impfstoffnachricht des Tages, die kommt von AstraZeneca. Der britisch-schwedische Konzern hat seinen Impfstoffkandidaten in Kooperation mit der Universität Oxford entwickelt. Wir haben berichtet, da gab es eine Reihe an Kursreaktionen, auch bei den Konkurrenten.
Ja, die beiden Biotech-Unternehmen BioNTech und Moderna, die waren auch heute wieder gefragt. AstraZeneca selbst, da hat die Aktie doch 3% verloren, trotz der eigentlich guten Nachrichten. Aber die Kommunikation war nicht so ganz deutlich bei dem Konzern, beziehungsweise von den Wissenschaftlern aus Oxford. Einmal hieß es 70% Wirksamkeit, dann 90%. Also das hat ein bisschen die Anleger verunsichert.
Nehmen wir uns noch die DAX-Aktien vor. Wo gab es besonders viel Bewegung?
Ja, bei den sogenannten zyklischen Werten, also bei den Unternehmen, die besonders von den Zyklen der Weltwirtschaft abhängig sind, spielt natürlich auch dieser Einkaufsmanager-Index, von dem ich gesprochen habe, eine Rolle. Also im DAX die großen Gewinner Deutsche Bank, auch Industrieunternehmen wie BASF und Siemens.
Blick noch auf Nebenwerte, die Ihnen auffielen.
ThyssenKrupp ist erwähnenswert. 8,5% steigt die Aktie nach oben. Da spielt eine Rolle, dass zum ersten Mal seit Februar wieder die Rohstahlproduktion in Deutschland gestiegen ist, und zwar im Monat Oktober.
Der Euro zum Wochenstart bisschen auf Berg- und Talfahrt.
Das stimmt. Es gab einen Schwung nach oben über 1,19 $, dann einen Schwung nach unten, sodass unterm Strich wenig Veränderungen passiert ist gegenüber Freitag. Der Stand im Moment 1,1815 $.
Dann noch Anleihen und Goldpreis.
Die Anleihen, da ist die Umlaufrendite heute von der Bundesbank auf dem gleichen Stand wie am Freitag berechnet worden mit minus 0,58% und die Unze Feingold bei $1.836,41, rund $40 billiger als am Freitag.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Doris Schäfer-Nuske am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Einen schönen Abend.